wünsche ich euch auch allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier wieder den Dienst tun darf. Und ich kann eigentlich nicht mehr staunen, wie der Herr mich gebraucht, obwohl er mich ja kennt mit all meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten, traute mir diesen Dienst zu. Und dafür kann ich nur danken für diese Gnade. Und ich danken will ich dir auch, Lutz, für die Einleitung. Und danke, dass du das Lied ausgewählt hast, das mir persönlich sehr gut gefällt und auch meiner Frau. Und es ist deshalb so schön, weil wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie großartig unser Gott eigentlich auch ist. Jetzt stelle ich mal so zu Beginn die Frage, hast du dann schon einmal darüber nachgedacht, was dieser großartige Gott von dir ganz konkret erwartet? Will er, dass du dir ganz, ganz große Ziele in deinem Leben steckst, dass du deine berufliche Karriere bis ins Detail über Jahrzehnte hinweg planst, dass du dir überlegst und festlegst, wie dein Leben in 20, 30 Jahren ganz genau aussehen soll? Ich glaube nicht, dass Gott das will, dass du einen Plan für dein ganzes Leben machst, sondern ganz im Gegenteil. Und da gibt es einen schönen Spruch, der das deutlich macht. So wie das geht. Ja, das gehört eigentlich nur zum Vorherigen. Es gibt einen Spruch, der das deutlich macht, ob wir Pläne in unserem Leben machen sollen, der heißt, willst du Gott zum Lachen bringen, dann mach dir einen Plan. Ja, Gott amüsiert sich darüber, wenn wir in unserem Leben Pläne machen, weil er doch genau weiß, dass es am Ende doch anders kommen wird und dass er vielleicht auch ganz andere Dinge von uns erwartet, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir also wissen möchten, was Gott konkret von uns erwartet, müssen wir die Bibel in die Hand nehmen und mindestens alle 13 Paulusbriefe lesen, weil Paulus uns das Evangelium erklärt in den verschiedenen Briefen und auch genau beschreibt, wie wir als Christen denn nun leben sollen. Aber es gibt in der Bibel auch einen Brief, der das alles sehr kompakt zusammenfasst, quasi in einer Kurzanleitung für unseren Glauben. Da wird kurz und knackig alles Wichtige beschrieben und erklärt, was ein Christenleben ausmachen soll, was für einen Christen richtig und wichtig ist. Kann sich jemand jetzt nach den wenigen Hinweisen schon vorstellen, um welchen Brief es sich da handelt? Es ist ganz einfach. Ich mache es nicht so spannend. Es geht um den Jakobusbrief. Fragen wir uns also zunächst einmal, was wissen wir denn eigentlich über diesen Brief? Martin Luther wollte diesen Brief erst gar nicht in den Hauptteil seiner Bibel mit aufnehmen, weil der Jakobus nur über die Werke schreibt, die wir als Christen tun sollen, und nicht über die befreiende Gnade durch den Herrn Jesus und nicht über unsere Wiedergeburt, unser neues Leben. Und deshalb befürchtete Luther wohl, dass die Menschen damals durch diesen Brief wieder zurück in die Werksgerechtigkeit der katholischen Kirche zurückfallen würden. Und deshalb wollte er den Brief erst gar nicht aufnehmen. Interessant ist aber auch, dass dieser Brief ca. 45 nach Christus geschrieben wurde und damit zu den ältesten Briefen im Neuen Testament zählt. Und er ist in Befehlsform geschrieben und erwähnt eigentlich nur zweimal den Herrn Jesus. Und trotzdem ist seine Sprache Jesus doch ähnlicher als in allen anderen Briefen des Neuen Testaments. Da finden wir hier zahlreiche Hinweise auf die Bergpredigt und auf viele total wichtige Lehren und Hinweise. Und das alles ganz, ganz knapp und verständlich in einem kurzen Brief zusammengefasst, das ist praktisch wie eine Gebrauchsanweisung für unseren Glauben. Und daher habe ich mir einmal vorgenommen, diesen Brief einmal etwas genauer anzuschauen und danach zu forschen, wie ich denn nun ganz konkret leben soll als Christ und was ich tun kann, dass mein Glauben dann auch nach außen sichtbar wird. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir uns durch unser tägliches Tun für alle anderen nach außen hin sichtbar wird, dass wir einen echten und wahren Glauben haben. Doch bevor wir jetzt diesen Text genauer anschauen, wollen wir uns noch zwei weitere Fragen stellen. Oh, das war jetzt die falsche Richtung. Nämlich, wer ist der Schreiber des Briefs und an wen ist dieser Brief denn nun eigentlich gerichtet? Der Verfasser selbst nennt sich zu Beginn ganz demütig Knecht Gottes, ohne weitere Angaben dazu. Offensichtlich war er den Lesern schon bekannt und so musste er sich nicht auch besonders vorstellen und auch nicht auf seine ganz besondere Stellung hinweisen, die er als Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem hatte. Und als Knecht Gottes, wenn er sich bezeichnet, dann weist er darauf hin, dass er alles, was er sagt und schreibt, letztlich von Gott kommt. Und dann war Jakobus noch ein Bruder des Herrn Jesus. Und damit gehört er zu den Brüdern, die laut Johannes 7, Vers 5 allesamt eben nicht an den Herrn Jesus glaubten. Der Wendepunkt in seinem Leben kam erst dann, als ihm der auferstandene Herr Jesus noch vor den anderen Aposteln leibhaftig erschienen ist. 1. Korinther 15, 7, danach erschien er Jakobus und erst darauf sämtlichen Aposteln. Diese also sehr intime und ganz persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus hat ihn dann nicht nur verändert, hat ihn zum Glauben gebracht, sondern sie hat seinem Glauben dann auch eine ganz besondere Kraft und ganz besondere Tiefe verliehen. Und deshalb wurde Jakobus auch ganz schnell zu einer ganz tragenden Säule in der jungen Gemeinde in Jerusalem. Und im Jahre 62 nach Christus dann wurde Jakobus letztlich gesteinigt und starb also hier den Märtyrertod. Soweit also zum Verfasser. Die zweite Frage, an wen war der Brief geschrieben? Die Antwort finden wir schon im Text, im ersten Vers, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also ganz Israel war der Empfänger. Das waren also nicht nur Juden, sondern auch Judenchristen, die neu zum Glauben gekommen waren. Und das waren Gläubige, die zwar noch nach den alten Regeln lebten, aber dennoch bekannten, dass sie an den Herrn Jesus glaubten. In der früheren Zeit der Gemeinde gab es also so eine Art Mischform. Es war eine Zeit des Übergangs vom alten Judentum hin zum neuen Christentum. Aber diese Übergangszeit sollte nicht allzu lange andauern, denn wir wissen ja, Jakobus schrieb diesen Brief ca. 45 nach Christus und schon im Jahre 70 sollten die Römer dann Jerusalem zerstören. Wenn Jakobus also später im Kapitel 5 von den letzten Tagen spricht, dann meint er wohl die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, die ja da unmittelbar bevorstand. So, und jetzt wird es, denke ich, richtig spannend, denn auch wir leben ja in den letzten Tagen einer Endzeit. Eine Zeit, die eben auch durch Gerichte einmal beendet wird. Und auch heute gibt es bei uns so eine Art Mischform zwischen wahren Gläubigen und falschen Bekennern. Und ich denke, daher passt der Brief auch direkt in unsere heutige Zeit, passt er für uns, für jeden von uns heute. Wegen des jüdischen Charakters des Briefes meinen aber viele, dass dieser Brief nur an die Juden geschrieben worden ist. Aber wenn man genauer hinschaut, finden wir darin ganz große und wichtige Wahrheiten, die auch wir heute ganz dringend nötig haben. Ein Ausleger hat zu diesen Wahrheiten einmal gesagt, die Ermahnungen in diesem Brief sind so wertvolle Edelsteine, dass wir sie auf unserem Weg in die Ewigkeit alle sorgfältig aufsammeln sollten. Soweit also jetzt die Vorrede. Schauen wir jetzt mal in den Brief hinein und untersuchen den heutigen Text in Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Wir lesen jetzt aber nicht den ganzen Text am Stück, sondern in verschiedenen Abschnitten hintereinander. Dann ist es leichter, dem zu folgen. Den Vers 1 haben wir schon besprochen. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Zerstreuung. Da habe ich in der Einleitung schon etwas dazu gesagt. Um nun die nächsten Verse besser zu verstehen, wollen wir sie mit 6 Fragen verbinden. Die erste Frage lautet, warum ist es nun so wichtig, sich über Leid und Not auch wirklich zu freuen? Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. gleich nach dem Gruß geht es hier also um unsere Standhaftigkeit im Glauben. Das bedeutet, wenn wir in Versuchung, in Krankheit, in Not und Leid leben, so sollen wir eben nicht traurig werden, sondern ganz im Gegenteil, unser Herz soll voll Freude sein. Auffallend ist, dass Jakobus gleich zu Beginn diese schweren Zeiten anspricht, Zeiten, in denen letztlich die Echtheit unseres Glaubens geprüft wird. Nämlich dann, wenn Probleme kommen, wenn der Sturm wütet und es hart auf hart kommt in unserem Leben, dann besteht einfach die Gefahr, dass wir den Überblick verlieren und mitten im Sturm finden wir dann auch keine Antwort mehr auf die Frage nach dem Warum. Und wenn wir in solch schwierigen Situationen stecken, dann steht Satan gern an unserer Seite und sagt, wenn Gott dich wirklich lieben würde, dann würde es bei dir nicht zulassen. Ich denke, wir alle können solche Prüfungen in unserem Leben. Für die Menschen damals bestanden Prüfungen vorwiegend aus Armut und aus Verfolgung. Bei uns könnte es natürlich auch Krankheit, eine Behinderung, Arbeitslosigkeit, der Tod eines liebgewonnenen Menschen sein. Jakobus kommt gleich zur Sache und macht damit ganz, ganz deutlich, bei all dem geht es letztlich um Vertrauen. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, das Vertrauen muss so groß sein, dass ihr euch über die Not auch freuen könnt. Aber ist das nicht ein Stück weit zu viel verlangt, sich in der Not zu freuen? Und ist es nicht auch ein Widerspruch zu dem, was uns Petrus sagt? 1. Petrus 1, Vers 6, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchung. Versuchung macht also traurig. Ich denke, das kann man gut verstehen. Und doch ist es kein Widerspruch, wenn wir uns trotzdem freuen sollen, denn Petrus und Jakobus betrachten diese Sache aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen. Während Petrus Versuchung und Not sieht, die uns traurig macht, schaut Jakobus auf das Ergebnis, also den Grund der großen Freude. Und genau das bestätigt uns Gottes Wort auch in Hebräer 12, Vers 11. Dort heißt es, alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Also Züchtigung macht traurig, das ist die Sicht von Petrus. Dann geht's aber weiter. Danach aber gibt sie die friedliche Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Das ist nun die Sicht des Jakobus, die Sicht auf das lohnende Ziel. Und das bedeutet, wir sollen immer daran denken, egal in welcher Not wir stecken, dass Gott jede dieser Prüfungen sorgfältig geplant hat. Und dass Gott auch jeden Menschen auf ganz andere, unterschiedliche Weise prüft. Und genau deshalb spricht Jakobus auch von mancherlei Anfechtungen und diese Anfechtungen sollen quasi wie ein Training für unseren Glauben sein, dass unser Glauben dadurch groß und stark wird. Und wenn dieses Training dann wirklich erfolgreich ist, dann ist unser geistliches Wachstum letztlich der Grund zur Freude in unserem Herzen. Aber das ist nicht nur eine Freude für dich, sondern auch eine Freude für Gott. Auch er freut sich darüber, wenn wir im Glauben vorankommen, im Glauben groß und stark werden. Doch, und das gehört leider auch dazu, Versuchung und Not können in unserem Leben auch manchmal zu einer richtigen Glaubenskrise werden. Und dabei geht es nicht nur um Leid. Einfach alles kann uns zur Anfechtung werden. Mein Stolz, mein Geiz, die Eifersucht, all meine Begierden. Wenn also mein Glaube kriselt, dann steht am Anfang immer die Versuchung. Aber was bedeutet denn nun Versuchung? Nun, Versuchung kann zum einen durch meine eigene Schwäche ausgelöst werden, aber auch durch andere Menschen oder durch den Versucher selbst, den Satan. Und Versuchung kann sogar von Gott geduldet werden, wie wir das am Leben von Hiob beobachten können. Letztlich ist es aber überhaupt nicht wichtig, warum, durch was oder durch wen wir in Not geraten sind. Und es ist auch unwichtig, ob es um eine Prüfung, um eine Verlockung, eine Versuchung oder Anfechtung geht. Denn wenn Jakobus von mancherlei Anfechtungen schreibt, dann meint er einfach alles, was uns zu einer Prüfung werden kann. Und dabei ist es wichtig, Jakobus fordert uns nicht dazu auf, nach den Hintergründen zu forschen. Denn meistens ist es ohnehin unsere eigene Schwachstelle, über die wir wieder einmal gestolpert sind. Und sehr oft finden wir auch keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und daher scheint es uns manchmal wirklich total ungerecht zu sein, wenn wir in so eine Prüfung, in so eine Krankheit oder Not einfach so hineingeworfen werden und überhaupt keine Möglichkeit haben, ihr zu entkommen. Und in solch einer Situation bleibt uns einfach nur noch eins: Wir müssen uns entscheiden. Wir können entweder auf die Not schauen und immer wieder tiefer in Sorge und Angst hineingeraten, oder wir können uns dazu entscheiden, uns zu freuen, weil wir doch wissen, dass es Gott auch in diesen schweren Zeiten gut mit uns meint. Fragen wir uns jetzt zweitens: Was ist der Zweck von Anfechtung und Versuchung? Die Kurzantwort lautet: Gott möchte uns verändern. Unser Glaube soll groß und stark werden, und nur dann, wenn wir einen wirklich großen und starken Glauben haben, schaffen wir es auch, uns in der Not aufrichtig zu freuen. Und wenn uns das gelingt, werden wir zu einem Vorbild für die Geschwister in unserer Gemeinde, weil sie an uns sehen, wie es gelingt, sich in der Not zu freuen. Dazu sagen uns die Verse 2 bis 4 in unserem heutigen Text: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ihr nehmt uns Jakobus förmlich an der Hand und sagt: Schaut doch einmal auf das Warum. Schaut auf den Grund für die Prüfung, die Stärkung eures Glaubens. Das ist irgendwie wie beim Sport. Da werden wir auch nicht besser, wenn wir zu Hause auf dem Sofa liegen, sondern nur dann, wenn wir wirklich hart trainieren. Und damit dieses Training Gottes für uns auch möglich wird, damit wir es durchhalten, damit wir die richtige Motivation finden, müssen wir den Sinn und den Zweck, also das Ziel dieser Prüfung, erkennen. Wenn Gott also Anfechtung zulässt, dann ist sein Ziel, dass unser standhaftes Ausharren immer stärker und größer wird. Und das dürfen wir uns, denke ich, ganz dick in unsere Bibel vorne hineinschreiben: Wenn Gott zulässt, dass du in Anfechtung und Not gerätst, dann zeigt er damit etwas ganz Wunderbares. Dann zeigt er damit, dass er dir vertraut. Verstehen wir das? Versuchung ist quasi ein Kompliment Gottes an dich. Er traut dir zu, dass du diese Prüfung bestehst, egal wie schwer sie auch sein mag. Wir sollten uns das fest notieren und daran denken, wenn uns die Zeiten der Not einmal niederdrücken möchten. Wir sehen in all dem, Jakobus macht deutlich: zu den schweren Zeiten in unserem Christenleben gehören Beten und Bibellesen dazu. Und Gott will, dass wir lernen, standhaft auszuharren, denn Ausharren ist nun mal der Beweis für unseren echten Glauben. Nun fragen wir uns bestimmt: Hängt der Rettung am Ende doch mit unseren Leistungen und eigenen Anstrengungen zusammen? Nein, so ist es nicht. Rettung geschieht allein durch den Herrn Jesus, das ist völlig klar, und da braucht es auch keine besonderen Werke mehr von uns. Aber wenn wir errettet sind, wird das durch unser Ausharren bewiesen. Besonders dann, wenn es um lange Prüfungen geht. Denn das Schwere an einer Prüfung ist meist ihre Dauer. Wenn eine Prüfung so lange andauert, bis unsere Kraft und unsere Geduld einfach alles zu Ende geht, dann dürfen wir aber dennoch darauf vertrauen, dass die Prüfung Gott niemals aus den Händen gerät. Wir dürfen also ganz, ganz sicher sein, dass Gott uns niemals mit so einer Prüfung überfordern wird. 1. Korinther 10, Vers 13: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn Gott also eine Prüfung so unendlich lange andauern lässt, dass wir es kaum mehr verstehen können, dann ist das vielleicht eine Prüfung, die zum Ziel hat, dass dein Ausharren ein vollkommenes Werk hat. Vollkommenes Ausharren dauert also, bis du in diesem Fall vollkommen dem Willen Gottes dich unterworfen hast. Es dauert so lange, bis sein Wille zu deinem Willen geworden ist. Aber dabei dürfen wir nicht verzweifeln, denn das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang andauert. Und dieser Prozess hat das große Ziel, dass du Gott am Ende in allen Dingen vollkommen vertraust. Denn wenn Gott uns demütigt, dann will er uns am Ende doch auch erhöhen. Fragen wir uns jetzt einmal drittens: Was ist, wenn uns die Weisheit fehlt, all das wirklich zu begreifen? Dazu lesen wir die Verse 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Jakobus ermutigt uns alle hier zum Gebet. Er ermutigt alle, denen es an Weisheit mangelt. Meint er da nur mich oder nur dich? Nein, ich denke, wir alle brauchen die Weisheit Gottes, denn Jakobus beschreibt hier eine Krise, die wir ohne Gott überhaupt nicht überwinden könnten. Und das hast du ganz bestimmt auch schon erlebt, wenn du von Krankheit, Not, Anfechtung niedergedrückt wirst und du überhaupt keinen Ausweg mehr siehst und auch nicht verstehst, warum Gott es gerade in deinem Leben zulässt, dann kommen nun mal Zweifel in einem hoch und du weißt gar nicht mehr, wie du diese Prüfung denn nun überhaupt bestehen sollst. Und gerade in solchen tiefen und dunklen Tälern sollen wir eben nicht zweifeln, sondern Gott ganz bewusst vertrauen und ihn um Weisheit bitten. Denn wenn wir zu ihm kommen, ist gewiss, Gott gibt allen, die im Glauben bitten, Gott gibt willig, er muss nicht lange überredet werden, und Gott wirft uns auch nichts vor, sondern er hilft einfach, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist dann der Knackpunkt. Wir sollen eben nicht selbst nach Wegen und Lösungen suchen, nicht einfach drauf losgehen, sondern ins Gespräch mit Gott gehen und ihm um Weisheit bitten. Schließlich brauchen wir die Weisheit Gottes, denn solange wir mit der Welt beschäftigt sind und auf ihren Rat hören, wird es uns immer an der nötigen Weisheit fehlen. Um geistlich erwachsen zu werden, brauchen wir die Weisheit Gottes, denn nur sie befähigt uns, seinen Willen zu erkennen und am Ende dann seinen Willen auch zu tun. Und das bedeutet, wir sind von Gott total abhängig und diese Abhängigkeit zeigt sich im Gebet. Ja, und dann freut sich Gott natürlich, wenn du zu ihm kommst, aber Er stellt dennoch eine Bedingung. Die Bedingung lautet, du musst im Glauben zu ihm kommen und du darfst dabei an seiner Güte nicht zweifeln. So sagt es uns Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das finde ich jetzt ganz besonders wichtig, denn wenn du inmitten von Krankheit, von Not ins Zweifeln kommst und dann eben nicht darauf vertraust, dass Gott dein Gebet auch erhören wird, dann vergleicht dich Jakobus mit einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ohne Vertrauen bist du also ein Spielball im Wind, ein Spielball der Meinung anderer. Und ein solcher Mensch hat ein geteiltes Herz, denn er vertraut nicht allein Gott, sondern er vertraut auch auf viele andere Dinge. Und solcher Mensch, so sagt es hier Jakobus, hat und unmissverständlich, solch ein Mensch wird von Gott nichts empfangen. Aber wir dürfen das nicht falsch verstehen. Einen Bruder um Rat zu fragen, ist bestimmt nicht falsch, aber dieser Rat darf eben nicht die erste Stelle in unserem Leben einnehmen, sondern ein wirklich guter Rat dient dazu, dass mein Vertrauen auf Gott größer und stärker wird. Das alles zeigt uns, Gott arbeitet so lange mit uns, bis wir ihm letztlich bedingungslos vertrauen. Schließlich ist er die Quelle der Weisheit, und wenn wir im Gebet und Glauben darum bitten, wird er uns diese Weisheit natürlich auch gerne und ohne Vorwurf geben. Zögern wir also nicht und bitten ihn um seine Weisheit. Kommen wir jetzt zum vierten Punkt, der richtigen Selbsteinschätzung. Dazu lesen wir die Verse 9 bis 11. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinem Weg. Nach dem Thema Ausharren und Vertrauen schaut Jakobus jetzt auf unsere Lebensumstände. Und mit dem Wort aber zeigt er zunächst auf den niedrig gestellten Bruder. Damit meint er vor allem die Verzweifelten. Denn die Armen und niedrig gestellten Geschwister standen damals in Gefahr, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Um das näher zu besser zu verstehen, erinnern wir uns wieder, dass dieser Brief ja an die Judenchristen geschrieben war. Und bei den Juden im Alten Testament war Reichtum eindeutig ein Beweis für Gottes Segen und Armut dagegen ein Zeichen der Untreue, weil Gott ja seinen Segen ganz offensichtlich zurückhält. Und deshalb sagt Jakobus hier so deutlich, so ist das jetzt nicht mehr. Armut ist kein Beweis für Untreue und Sünde, sondern Armut ist eine Prüfung, über die wir uns freuen können, weil sie uns stärker macht. Dem Armen macht Jakobus hier Mut. Er ruft ihm zu, dass er sich wegen seines Glaubens und seines geistlichen Reichtums rühmen kann. Der Arme kann sich deshalb rühmen, weil sich Christus selbst nicht schämt, auch ihn Bruder zu nennen. Das bestätigt uns Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, also Jesus, als auch die, welche geheiligt werden, alle Gläubigen, sind alle von einem. Und aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie alle, auch den Niedriggestellten, seinen Bruder zu nennen. Und dann wendet sich Jakobus an den reichen Mann und sagt, er soll sich klar machen, dass er trotz seines großen und gewaltigen Reichtums vor Gott dennoch arm und niedrig ist. Rühmen kann er sich nur für das, was er innerlich vor Gott ist, und dort ist er ein Sünder, der vor Gott gar nicht bestehen kann. Diesem Reichen soll bewusst werden, dass dieser irdische Reichtum verwelken wird. Und ganz besonders deutlich wird das beim armen Lazarus und dem reichen Mann. Davon lesen wir in Lukas 16, Abvers 19. Dort im Hades sind die Rollen nämlich komplett vertauscht. Der reiche Mann ist hier arm geworden und der arme Lazarus ein reicher Mann im Schoße Abrahams. Das zeigt, vor Gottes Gerechtigkeit sind die weltlichen Dinge überhaupt nichts wert. Dagegen ist der Lohn groß für all diejenigen, die glauben. Liebe Geschwister, an dieser Stelle schreibt Jakobus quasi uns allen ins Stammbuch, dass unser Wert nicht von materiellem Reichtum und auch nicht von unserer Stellung in der Welt abhängt, sondern der Herr Jesus ist es. Er hat dich für wertvoll erklärt. Und genau deshalb musst du deinen Wert auch über den Herrn Jesus bestimmen. Denn nur dann wirst du frei von Neid auf den, der scheinbar mehr hat als du. Nur mit dem Herrn Jesus im Herzen wirst du frei von Stolz auf das, was du hier bist und was du tust. Denn der Herr Jesus ist unser Leben, egal wie die Umstände auch sein mögen. Kommen wir jetzt zum fünften Punkt und fragen uns, woher kommt denn nun die Versuchung? Vers 12 bis 15. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens bekommen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn es in unserem Leben einfach mal nicht glatt läuft, wenn wir mit Krankheit, mit Leid und Not zu tun haben, dann besteht einfach die Gefahr, dass wir Gott dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Er hätte es ja verhindern können, wenn er gewollt hätte. Und so fragen wir uns doch an diesen Stellen, wo ist Gott? Und wenn wir in solch einer Situation sind, dann brauchen wir ganz dringend diese Verse 12 bis 15, denn sie machen uns klar, Gott ist kein Fallensteller, der uns zerstören will. Er will uns nicht fertig machen, sondern unser Leben verändern und uns belohnen. Und das geschieht, wenn wir ausharren und die Prüfung bestehen. Dann nämlich erhalten wir die Krone des Lebens. Diese Krone wird hier mit dem griechischen Wort Stephanos beschrieben. Bei den Olympischen Spielen damals erhielten die Sieger als Wertschätzung für ihre Leistung diese Krone Stephanos. Das war eine Krone aus Lorbeerblättern geflochten. Also keine goldene Krone. Ihr materieller Wert war also eher gering, es ging vielmehr um den symbolischen Wert. Und mit Aussicht auf diese Krone waren die Teilnehmer damals bereit, ganz, ganz große Mühen und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Und so ist diese Krone Stephanos auch für uns heute der große Anreiz, den Wettlauf bis ans Ende durchzuhalten und all den Versuchungen zu widerstehen, die uns begegnen. Liebe Geschwister, das alles waren jetzt aber Prüfungen und Versuchungen, die von außen gekommen sind. Die Umstände haben uns also herausgefordert. Jetzt im Vers 13 geht es um eine ganz andere Art von Prüfung. Hier geht es um Versuchung, die ihren Ursprung in dir selbst hat. Das sind Versuchungen, die mit deinem Fleisch, also mit deiner Sünde zu tun haben. Und begreifen wir den Unterschied zwischen innen und außen? Wenn Gott dich durch äußere Umstände prüft, dann möchte er dich segnen. Das sieht man ganz besonders deutlich am Beispiel von Abraham. Um seinen Glauben zu prüfen, forderte Gott von ihm, dass er seinen einzigen und geliebten Sohn opfern sollte. Abraham glaubte an die Zusagen Gottes, dass er eine große Zukunft haben wird, der Sohn. Und deshalb dachte er und war überzeugt, dass er dann doch irgendwie wieder zum Leben kommen würde. Und Gott wusste auch von diesem großen Glauben von Abraham, und so wurde diese Prüfung ihm am Ende zu einem ganz, ganz großen Segen. Das zeigt auch uns, wenn Gott dich durch äußere Umstände prüft, dann will er auch dich damit segnen. Wenn dich jetzt aber deine eigene Begierde reizt, dann kannst du aber auf gar keinen Fall sagen, dass Gott dich versucht hat. Gott versucht dich nicht zur Sünde, sondern Sünde entsteht, wenn du deine Begierde nicht unter Kontrolle hast, sondern ihr nachgibst. Und das ist letztlich auch der Grund, warum Gott nicht durch das Böse versucht werden kann, weil in ihm nichts Böses ist. Johannes 1, 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er offenbar worden ist, damit er unsere Sünde wegnehme. Und jetzt kommt's. Und Sünde ist nicht in ihm. Wenn deine Begierde, die aus deinem Inneren kommt, dich lockt und zieht, und ihr danach gibst, entsteht zwangsläufig daraus Sünde. Ein Beispiel: Du stöberst im Internet und siehst dort ein tolles Auto. Pah, so ein Auto hast du dir schon als Kind gewünscht. Oder du siehst eine tolle Frau, einen tollen Mann. Und du lässt dann deiner Fantasie freien Lauf und denkst, ach, wie schön das doch wäre. Und schon nimmt dich deine Begierde immer fest in Beschlag, und wenn das einmal in Gang gekommen ist, wird aus deinem inneren Verlangen ganz schnell auch eine Tat, dann wird aus Begierde die Sünde. Jakobus ist hier ganz direkt und schonungslos, deshalb, weil er uns warnen möchte. Wir sollen uns von unseren eigenen Begierden auf gar keinen Fall verführen lassen. Denn die Sünde gebiert den Tod. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Sünde ist die Großmutter des Todes. Durch die Begierde entsteht die Sünde, und aus der Sünde dann der Tod. Wir merken uns also, wenn Gott diese Versuchung in unserem Leben zulässt, dann allein mit dem Ziel, dass wir im Glauben wachsen sollen. Niemals will er uns im Glauben oder gar unser Leben zerstören. Denn die zerstörerische Versuchung, sie ist immer selbst gemacht, weil sie aus unseren eigenen Begierden hervorkommt. Die sechste und letzte Frage heute Morgen: Wie reagiert nun Gott? Die Verse 16 bis 18. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Niemals wechselt bei ihm Licht und Finsternis, Gutes und Böses. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Dieser Abschnitt beginnt mit dem Hinweis: Irrt euch nicht, denn Gott hat keine bösen Absichten mit euch. All das, was aus dir selbst hervorkommt, kommt nämlich nicht von Gott. Und obwohl die Versuchung immer noch ganz fest in dir drin steckt, gehörst du dennoch zu einer völlig neuen Welt. Durch deinen Glauben gehörst du als Erstlingsfrucht zu dieser neuen Schöpfung mit dazu. Und all das Herrliche, all das Neue hat seinen Ursprung im Himmel, und die gute Gabe, das vollkommene Geschenk, von dem Jakobus hier spricht, bezieht sich auf den Herrn Jesus. Und dazu gehört natürlich auch sein Geist, der in uns wohnt, und sein vollkommenes und wahres Wort. Aber haben wir es jetzt bemerkt? Das ist jetzt eine ganz andere Blickrichtung. Während das Alte Testament einen fordernden Gott beschreibt, ist es jetzt ein Gott, der gerne und im Überfluss gibt. Und so ändert auch Jakobus in diesem Brief seine Blickrichtung. Wenn er bisher von Prüfung geredet hat, zeigt er jetzt auf die guten Gaben Gottes. Und es ist deshalb so wichtig, uns an die Treue und an die Gnade Gottes zu erinnern, weil wir in der Not nur allzu schnell an seiner Liebe und an seiner Treue zweifeln können. Doch zur ganzen Wahrheit gehört eben auch, dass wir durch unseren Glauben an den Herrn Jesus nicht automatisch auch ein schönes und leichtes Leben bekommen. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen die Zeiten der Not, weil ohne Not können wir nicht wachsen. Denn jede Versuchung, jede Anfechtung deckt letztlich unsere Schwachstellen auf, damit sie nach und nach heilen können. Und meist kennen wir natürlich auch unsere eigenen Schwachpunkte. Die schlechte Nachricht ist, der Teufel kennt diese Schwachpunkte natürlich auch. Und er nützt sie schamlos gegen uns aus. Die gute Nachricht ist, Gott kennt die Schwächen eben auch und er gebraucht sie, damit unser Glaube wachsen kann. Und da können wir im Alten Testament nehmen, wenn wir wollen, ob Abraham, ob Josef, ob Hiob oder David, sie alle haben Versuchungen und Anfechtungen erlebt und sind durch diese schweren Zeiten letztlich gereift. Doch was ist dann, wenn wir die Prüfung nicht bestehen? Die Antwort: Auch dann dürfen wir auf Gott hoffen und vertrauen. Denn seine Liebe und seine Gnade werden mit unserem Versagen lockerfertig. Denn jedes Mal, wenn wir der Versuchung nachgeben und sündigen, sorgt er dafür, dass wir am Ende unbefriedigt zurückbleiben. Wir fühlen uns schmutzig und leer, wie elende Versager. Aber gerade dann gelten Gottes Liebe und Gottes Gnade, gerade dann ist er barmherzig und lädt uns dazu ein, wieder neu mit ihm anzufangen. Wir sollen die Sünde bekennen, seine Vergebung annehmen und es wieder mit ihm und vor allem mit uns selbst wagen. Liebe Geschwister, wenn wir diese Verse lesen, dann hören wir Jakobus sagen: Resigniert nicht, denn Gott ist größer als euer Unvermögen. Gott lässt Anfechtung und Versuchung zu, damit es uns möglich wird, zwei Dinge zu begreifen. Erstens dürfen wir erkennen, wie schwach und wie armselig wir sind. Und dann erleben wir, dass der Herr Jesus größer ist als all unser Versagen und dass er uns niemals aufgibt. Und genau deshalb schreibt Jakobus: Seid voll Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, denn nur so kann uns Gott zu dem Menschen machen, den er sich von Anfang an für uns ausgedacht hat. Und zuletzt darf ich mich noch wirklich ernsthaft fragen: Wie gehe ich mit Anfechtung und Versuchung um? Ich darf mich fragen, gibt es etwas, was mir immer wieder neu zur Versuchung wird? Und bitte ich Gott dann um Hilfe? Was mache ich mit den bösen Gedanken in mir? Gehe ich ihnen immer wieder nach und mache sie damit groß und wichtig? Oder vertreibe ich sie wieder schnell aus meiner Gedankenwelt? Und wie gehe ich mit der Sünde in meinem Leben um? Behaupte ich, dass ich gar nicht anders konnte? Und schiebe Gott die Schuld zu, wenn mich meine Gebirge gelockt hat? Dann bin ich am Ende dann auch in der Lage, mitten in Not und Anfechtung wirklich von Herzen Danke zu sagen? Liebe Geschwister, aus all dem, denke ich, wird deutlich, weil Gott sich nicht ändern kann, bleibt letztlich nur eins: Ich muss mich ändern. Und damit mir das gelingt, lässt Gott auch in meinem Leben schwere Zeiten, Not und Krankheit zu. Und dabei darfst du wissen, Gott liebt dich. Er lässt dich niemals los und er will, dass dein neues Leben gelingt. Und genau deshalb muss ganz vieles in deinem Leben aussortiert werden. Hochmut, Stolz, Neid, Missgunst, solche Dinge. Was aber bleiben und was sogar wachsen soll, ist das Vertrauen und die Liebe zum Herrn Jesus. Ja, Gott hilft dir, damit du am Ende die Krone des Lebens bekommst. Ist das nicht wirklich großartig, wenn wir in Not geraten? Nützen wir also die schweren Zeiten in unserem Leben, um dem Herrn von ganzem Herzen Danke zu sagen, um ihm zu loben und zu preisen, weil wir doch ganz genau wissen, dass er es immer gut mit uns meint. Amen.